Deutschlandfunk.
Players, der Sportpodcast.
Schweden gegen die Slowakei. So heißt die Partie, die heute um 15 Uhr angepfiffen wird. Und zwar in St. Petersburg. Eigentlich hätte das Spiel aber in Dublin stattfinden sollen, sowie zwei weitere Vorrundenspiele und ein Achtelfinale bei dieser Europameisterschaft. Dublin wurde dann aber, genauso wie die Stadt Bilbao in Spanien, kurz vor Turnierstart noch von der UEFA rausgeschmissen, weil beide Städte keine Garantien für Fans in den Stadien abgeben wollten. Garantien, die die UEFA aber gefordert hatte. Jetzt ist es so, dass die Inzidenzzahlen in ganz Europa immer weiter sinken. Die dritte Welle scheint gebrochen. Und man fragt sich so ein bisschen, war es im Nachhinein die falsche Entscheidung, keine Garantien abzugeben? Diese Frage wollen wir heute klären im Players Podcast.
We saw that our ecosystem is fragile, that it's one ecosystem, that we have to act responsibly and that we have to help each other. There's no more time for egoistic ideas, there's no more time for selfishness. This is a reset of the world football.
Ein Neuanfang für den Weltfußball war das 2020, zumindest für Alexander Čeferin, den UEFA-Präsidenten. Man solle jetzt nicht mehr egoistisch handeln, hat er im März 2020 gesagt. Diese Aktion, Garantien bei Spielen dieser Europameisterschaft zu fordern und das inmitten der dritten Pandemiewelle Anfang des Jahres, finde ich aber alles andere als nicht egoistisch. Mein Name ist Raphael Späth, bei mir wie immer der Deutschlandfunk-EM-Reporter Matthias Friebe. Matthias, wieso kommt gerade die UEFA mit so frechen Forderungen durch?
Weil die Lobby des Fußballs einfach immer noch ungebrochen groß ist. Das werden sich vielleicht auch viele im Kultur- und Kunstbereich denken und sich wundern, warum der Fußball immer mit allem durchkommt. Man kann es sich einfach erlauben. Wir sehen es ja jetzt. Hier in Deutschland ist die EM-Begeisterung zwar noch nicht so richtig groß, aber in anderen Ländern sieht das ganz anders aus. Und das ist einfach ein ganz wichtiges Ereignis. Und die UEFA, man muss es so sagen, kann es sich erlauben.
Ich fand das trotzdem ziemlich mutig, auf jeden Fall von der UEFA Anfang des Jahres schon Garantien zu fordern von den Gastgeberstädten. Sie haben es natürlich auch gemacht, weil sie ganz genau wussten, dass sie sich sowas erlauben können. Weil in diesem Jahr auch Städte ausrichten, die, wir haben es schon mal besprochen, keine Demokratiehochburgen sind, wie Ungarn, wie Russland, wie Aserbaidschan, wo man garantiert alles dafür tun wird, dass diese Europameisterschaft an diesen Standorten stattfindet.
Deswegen übernimmt er jetzt auch St. Petersburg, wo man 50% Auslastung garantiert bekommt.
Richtig, für Dublin. Und deshalb hat sich die UEFA natürlich auch so ein bisschen in Sicherheit gewogen und wusste ganz genau, diese Garantien, sie werden kommen. Nur von wie vielen Städten war die Frage. Und das Interessante war ja, dass nicht nur Dublin und Bilbao keine Garantien für Fans geben wollten, sondern auch die Stadt München. Das hat auch der Oberbürgermeister der Stadt München, Dieter Reiter, immer wieder betont. Und München ist ja auch dabei geblieben. Also es gab bis zum Schluss, bis Anfang Juni, keine Garantie für Fans. Je nach Pandemielage wollte man die Situation dann bewerten. Warum darf München jetzt trotzdem Spiele ausrichten und Dublin und Bilbao nicht?
Um im Bild zu bleiben, weil sich München das erlauben kann. Die Ausgangsposition ist ein bisschen eine andere. Der deutsche Markt ist unglaublich wichtig für die UEFA. In Deutschland wird die nächste Europameisterschaft ausgetragen. Hier gibt es unglaublich viele Fußballfans. Die Fernsehrechte will man nach Deutschland verkaufen. Das ist einfach ein anderer Markt als der in Irland, muss man sagen. Und deshalb konnte man in Deutschland das Risiko sozusagen eingehen und sagen, wir machen so eine Zuschauergarantie light. Also wir würden es gerne probieren, aber wir wissen noch nicht, ob es klappt. Und da hat sich die UEFA dann drauf eingelassen.
Und bei Dublin und bei Bilbao war das aber eine andere Situation.
Ja, genau. Also bei Dublin kann man davon ausgehen, dass es der UEFA nicht wirklich schwer gefallen ist. Irland war gar nicht qualifiziert für dieses Turnier. Also da werden auch keine Heimspiele weggenommen. Und bei den sehr strengen Reiseregelungen, die Irland hatte und hat, wäre das ein riesen logistischer Huddel auch für die UEFA gewesen, diese Spiele zu organisieren. Und deswegen fiel es bei Dublin relativ leicht. Und bei Bilbao war es so, die baskische Regierung war ja auch sehr streng mit den Corona-Regeln, hat gesagt, das funktioniert so nicht. Aber in Andalusien waren die Regeln schon ganz anders und deswegen ist man kurzerhand nach Sevilla gegangen und hatte sozusagen Spanien weiter als Gastgeber an der Angel, eben nur in einer anderen Region. Deswegen konnte man das auch relativ simpel sozusagen für die UEFA machen, wenngleich da ja noch eine andere Geschichte hintersteht in Spanien.
Ja, weil Sevilla liegt ja nicht im Baskenland und wir haben die Separatistenbewegungen der letzten Jahre ja alle mitbekommen. Es gibt durchaus innenpolitische Spannungen. Deshalb verwundert es mich, dass die UEFA im Jahr 2014 überhaupt Bilbao ausgewählt hat, weil seit 1967 gab es kein spanisches Länderspiel mehr im Baskenland. Wieso also jetzt ausgerechnet bei einer Europameisterschaft?
Ja, diese Geschichte ist tatsächlich sehr spannend. Der damalige Präsident des spanischen Fußballverbands, Ángel María Villayona. Bei ihm auch der Einschub, inzwischen ist er es nicht mehr, zwischendurch in Untersuchungshaft genommen, es geht um Korruption, um Urkundenfälschungen. Der war übrigens 2016 mal kurzfristig sowas wie der Interimschef der UEFA, nachdem Michel Platini seines Amtes enthoben worden war. Und dieser Ángel María Villayona, der hat sich immer für das Baskenland und für Bilbao stark gemacht und davon geredet, dass es eine wichtige Pionierstadt des Fußballs sei und alle in dieser Stadt mit dem Fußball verbunden sind und es eine ganz große Geschichte ist, dass in Bilbao Fußball ist. Ich könnte mir vorstellen, da ging es auch darum, eine Region wieder mehr an die Nationalmannschaft zu binden, die eben, wie du sagst, seit 50 Jahren kein Länderspiel mehr gesehen hatte. Und er wollte da wahrscheinlich so ein Signal starten und die Nationalmannschaft auch da wieder unterbringen, weil, das wissen wir inzwischen ja auch, es gibt mittlerweile die Freigabe auch für eine baskische Nationalmannschaft in Spanien.
Und mehr dazu gibt es dann auch in einem anderen Players-Podcast von Marina Schweizer, den sie schon Anfang der Woche aufgezeichnet hat, über die Spannungen auch unter den Fans in Spanien. Lass uns doch hier in diesem Podcast jetzt nochmal darauf schauen, was schlussendlich jetzt aus diesen beiden Standorten geworden ist. Also Dublin ist komplett raus, Bilbao hat aber dann gedroht, gegen die UEFA zu klagen. Und ich finde es total lustig. Man muss nur mit einer Klage drohen und schon fangen die Räder an sich zu drehen bei der UEFA. Dann hat man nämlich verhandelt miteinander und schlussendlich kann man fast schon sagen, ist Bilbao als Sieger hervorgegangen. Man bekommt jetzt zwar keine 3 Spiele bei der Europameisterschaft mehr, aber 2 andere bedeutende Spiele.
Und die Entschädigung, das war Ihnen ja auch ganz wichtig, die 1,3 Millionen, die das Organisationskomitee in Bilbao schon investiert hatte in die Europameisterschaft, die erstattet die UEFA sozusagen, das Geld kommt Bilbao zurück. Und sie bekommen noch 2 weitere Spiele dazu, das erklärt auch Bilbaos Bürgermeister Juan María Aburto.
Dijimos que íbamos a defender los intereses de la sede Bilbao.
Er sagt sowas wie, sie hätten immer die Interessen von Bilbao verteidigen wollen und das haben sie schon seit dem Moment gesagt, als die UEFA, wie er sagt, einseitig beschlossen hat, den Vertrag mit Bilbao zu brechen und deshalb ist er jetzt zufrieden mit dieser Lösung, die es gibt und sagt, ich kann mit großer Zufriedenheit sagen, dass die UEFA nicht nur das Geld erstattet, sondern dass 2024 oder 2025 2 hochrelevante Endspiele ausgetragen werden. Das ist zum einen das Champions League-Finale der Frauen und das Europa League-Finale der Männer. Also diese beiden Endspiele kommen jetzt nach Bilbao, was für die Stadt sicherlich auch ein größeres Ereignis ist. Und dann, das ist ja dann in 3 oder in 4 Jahren, hoffentlich auch wieder mit voll besetzten Zuschauerrängen.
Also Tipp an die Iren, einfach mal gegen die UEFA klagen und dann aufs Beste hoffen? Oder ist es so, dass sich die irische Politik es vor allem sich schon zu verscherzt hat mit der UEFA, weil der irische Premierminister Micheál Martin nach dieser Entscheidung der UEFA doch ordentlich gegen die gewettert hat?
If you look at what's happening all over Europe in terms of the B117 and in terms of the high incidence in European member state countries, you know, to sort of be putting obligations on countries to force spectators in prematurely, in my view, was a wrong call by the footballing authorities. And I never thought it was a realistic proposition.
Man muss auch sagen, im Endeffekt ist man hinterher immer schlauer. Also niemand konnte vorhersehen, wie sich die Pandemiesituation entwickelt. Damals, als die UEFA diese Garantien gefordert hat, Anfang Mitte April, da waren die Inzidenzzahlen, ich habe es vorhin schon erwähnt, unfassbar hoch überall in Europa. Und da war es einfach unvorstellbar, dass in Kopenhagen zum Beispiel, wie es gestern der Fall war, über 20.000 Menschen quasi Körper an Körper aneinander standen im Stadion, teilweise sogar ohne Maske und Sicherheitsabstand. Und dass diese Situation quasi glimpflich davon geht.
Das wissen wir aber ja auch erst in 2 Wochen, ob das wirklich glimpflich ausgegangen ist.
Das stimmt, da hast du allerdings recht. Aber man kann schon sagen, diese dritte Pandemiewelle, die ist jetzt zumindest gebrochen. Und damals sah es halt alles andere als danach aus. Also heute Schweden gegen die Slowakei um 15 Uhr in St. Petersburg und nicht in Dublin. Morgen Spanien gegen Polen in Sevilla und nicht in Bilbao. Das war's mit unserem Players-Podcast. Heute Nachmittag gibt's noch ein kleines Players-Update von Marina Schweizer, die sich einem ganz besonderen Duell bei dieser Europameisterschaft widmet. England gegen Schottland. Man könnte es auch das Brexit-Duell nennen. Viel Spaß dabei und wir hören uns morgen wieder. Ciao.